NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. Mai 1860. Der Geburtstag des Schriftstellers und Journalisten Theodor Herzl.
Der Staat Israel hat viele historische Helden. Einer ist darunter, auf den sie sich alle berufen, Theodor Herzl.
Das gehört zu der Bildung und Erziehung der jungen Menschen in Israel. So, man kommt nicht drum herum um Herzl.
Beschreibt Tamar Amadal, deutsch-israelische Historikerin mit Wohnsitz Berlin. Geboren wurde sie in der Nähe von Haifa.
Herzl hört man schon von ganz, ganz klein an, wenn man schon in den ersten, zweiten, dritten Klasse geht.
Theodor Herzl, an ihm reibt sich auch die Historikerin, ein Mann, der bis heute Weltgeschichte schreibt. Herzl wusste um die Kraft von Symbolen. Schon 51 Jahre vor der Staatsgründung ließ er die spätere Nationalhymne singen und hisste die Fahne des ersehnten Israels. Weiß, mit blauen Streifen wie beim jüdischen Gebetsschal und in der Mitte ein Davidstern.
Aus einem Lappen eine Fahne machen.
Für Herzl war es ein langer Weg vom Lappen zur Fahne. Geboren 1860 im heutigen Budapest, aufgewachsen in der österreichischen Doppelmonarchie. Schriftsteller, Publizist, Journalist, ein Mann mit langem Rauschebart. Im Grunde war er ein durch und durch assimilierter westeuropäischer Jude, der Deutsch sprach und Deutsch dachte, sagt Michael Brenner, Historiker an der Uni München und Autor des Buches »Geschichte des Zionismus«.
Ursprünglich hatte Herzl ja sehr konventionelle Vorschläge. Er wollte zunächst in Wien alle Juden in den Stephansdom führen und sie alle katholisch taufen lassen. Bis er dann natürlich merkte, es gibt jetzt einen rassisch begründeten Antisemitismus, da kann die Taufe nichts mehr helfen und es muss zu anderen Lösungen gegriffen werden.
Herzl war innerlich zerrissen. Er fühlte als Deutscher. Herzl, ein Jude, liebte die Musik des Antisemiten Richard Wagner. Überall in Europa breitete sich zum Ende des 19. Jahrhunderts der Antisemitismus aus. In Russland kam es zu Pogromen gegen Juden. Auf der Straße in Wien riefen Passanten dem populären Journalisten Herzl ein Schimpfwort hinterher, Saujud. Später, als Korrespondent in Paris, war Herzl entsetzt über die Judenfeindlichkeit des Pöbels von Paris. Herzl berichtete dort vom Dreyfus-Prozess. Der jüdische Offizier Dreyfus wurde in Frankreich des Hochverrats angeklagt, zu Unrecht. Das Volk in den Pariser Straßen brüllte trotzdem, schlag die Juden tot. Herzl suchte nach einem anderen Weg. Es war die Zeit des Nationalismus und er wollte eine eigene Nation für die Juden der Welt. Binnen 2 Monaten schrieb er in Paris ein Buch.
Der Judenstaat. Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage.
Für viele seiner Freunde war Herzl Meschugge geworden. In ihren Augen gab er den Antisemiten recht, indem er öffentlich eine Judenfrage diskutierte und das Judentum nicht mehr als Religionsgemeinschaft, sondern als Volk definierte. Was sollte der Zionismus, wenn die Juden so unterschiedlich waren wie die Länder, in denen sie lebten? Im Osten vegetierten die verarmten orthodoxen Juden noch in Ghettos. Im Kaiserreich fühlten sich Juden als Deutsche jüdischen Glaubens und dachten nicht im Traum daran, als mittellose Arbeiter nach Palästina zu gehen.
Herzl hatte anfangs wirklich sehr viele Schwierigkeiten. Jemand wie Karl Kraus, der natürlich in Wien sich lautstark lustig machte über die Pläne von Herzl und sagte, ja, wir Juden sind doch nicht so ein paar hundert Jahre zur Hebung des Fremdenverkehrs in Europa gewesen. Wir sind doch Europäer und wir wollen hier bleiben.
Hohn und Spott machten sich breit. In den Wiener Kaffeehäusern lästerten Juden über Herzls Ideen.
Ich bin ganz einverstanden mit einem jüdischen Staat, wenn man mich nur zum Botschafter in Wien ernennt.
Als Höhepunkt seiner Kampagne plante Herzl einen Kongress. Die erste allgemeine Versammlung von Juden seit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem durch die Römer. Wien kam wegen der Judenfeindlichkeit nicht in Frage, also wollte Herzl ins weltoffene München ausweichen. Widerstand kam dort ausgerechnet vom Deutschen Rabbinerverband. Die Rabbiner hatten Angst, als vaterlandslose Gesellen dazustehen.
Das Judentum verpflichtet seine Bekenner, dem Vaterlande, dem sie angehören, mit aller Hingebung zu dienen und dessen nationale Interessen mit ganzem Herzen und mit allen Kräften zu fördern.
Also steht Theodor Herzl 1897 nicht in München vor einem zionistischen Weltkongress, sondern in Basel. Er betritt das Podest und verkündet bereits im ersten Satz seine Botschaft.
Wir wollen den Grundstein legen zu dem Haus, das dereinst die jüdische Nation beherbergen wird.
Herzl kann die Zuhörer in seinen Bann schlagen. Er will eine Massenbewegung der Tat. Jüdische Ackerbauern sollen Palästina besiedeln, eine Jewish Company das Land dafür kaufen. Die zionistische Weltorganisation soll den Weg nach Palästina politisch ebnen.
Der Zionismus ist die Heimkehr zum Judentum noch vor der Rückkehr ins Judenland.
Nach Herzls Rede stürmen Kongressteilnehmer voller Begeisterung die Bühne. Tische und Sessel werden umgestoßen. Auf der Empore fällt eine Frau in Ohnmacht. Die Teilnehmer des Zionistenkongresses ahnen, hier wird Weltgeschichte geschrieben. Am Ende des Kongresses erklingt die Hatikva, die Hymne der Zionisten. Der Kongress beschließt das Baseler Programm. Es wird bis zur Staatsgründung Israels 51 Jahre später gelten und beginnt mit dem zentralen Satz:
Der Zionismus erstrebt für das jüdische Volk die Schaffung einer öffentlich-rechtlichen, gesicherten Heimstätte in Palästina.
Gemeint ist ein eigener Staat. Das sagt aus politischer Rücksichtnahme niemand offen, aber Herzl trägt es so in sein Tagebuch ein.
In Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute laut sagte, würde mir ein universales Gelächter antworten. Vielleicht in 5 Jahren, jedenfalls in 50, wird es jeder einsehen.
Herzl verband, was kaum zusammenpasste. Er wollte einen weltlichen Staat, nutzte aber als Vision religiöse Motive.
Der Begriff Zionismus, da steckt natürlich das Wort Zion drin, der Berg Zion in Jerusalem, also eine ganz zentrale, auch heilige Stätte im Judentum.
Herzl dachte deutsch und hatte die koloniale Weltsicht der Westeuropäer. Sein Zion, sein Israel sollte deutsch sprechen und ein Teil Europas werden.
Für Europa würden wir dort in Palästina ein Stück des Walles gegen Asien bilden. Wir würden den Vorpostendienst der Kultur gegen die Barbarei besorgen.
Ein Jahr nach dem ersten Zionistenkongress im Jahr 1898 reiste Herzl nach Palästina. Dort traf er den deutschen Kaiser Wilhelm II. Seine Majestät besuchte gerade Jerusalem.
Unter dem Protektorate dieses starken, großen, sittlichen, prachtvoll verwalteten, stramm organisierten Deutschland zu stehen, kann nur die heilsamsten Wirkungen für den jüdischen Volkscharakter haben. Durch den Zionismus wird es den Juden wieder möglich werden, dieses Deutschland zu lieben, an dem ja trotz allem unser Herz hing.
Der Kaiser, im Grunde latent antisemitisch, fühlte sich geschmeichelt, doch Deutschland als Schutzmacht in Palästina, das war illusorisch. Auch Herzls Verhandlungen mit dem Sultan des Osmanischen Reiches brachten kein Ergebnis. Schließlich machte ihm aber das britische Außenministerium einen Alternativvorschlag: Uganda statt Palästina. Dieser Vorschlag brachte die zionistische Bewegung an den Rand der Spaltung. Wenn schon ein eigener Staat, so fühlten viele Zionisten, dann sollte es das gelobte Land sein und nicht Afrika. Für Herzl waren die religiösen Wurzeln zweitrangig, für die zionistische Bewegung nicht. Der zweite große Führer des Zionismus wurde Chaim Weizmann. Auch Weizmann hatte idealistische Ideen wie Herzl. Er konnte sich nicht vorstellen, dass die Araber in den einwandernden Juden eine Gefahr und eine Konkurrenz sehen könnten.
The Jewish state in Palestine may well have
Der jüdische Staat kann durchaus auch eine gute Botschaft für seine arabischen Nachbarn sein. Die Kleinheit dieses Staates wird seine intellektuellen Fähigkeiten nicht beschränken. Athen war auch nur eine kleine Stadt. Aber noch heute ist die ganze Welt ihr Nutznießer.
Weizmann wollte mit der zionistischen Bewegung einen Judenstaat durch guten Willen und Diplomatie erringen und durch friedliche Besiedelung Palästinas. In Palästina sahen das viele der eingewanderten Juden anders. Dort setzte sich nach dem Ersten Weltkrieg mehr und mehr der junge David Ben-Gurion durch, ein aus Polen eingewanderter Zionist, der in den jüdischen Organisationen Palästinas Karriere machte. Ben-Gurion war sicher, dass ein Staat Israel nicht ohne Krieg zu haben sei. Vor allem nach dem Menschheitsverbrechen des Holocausts versuchten die jüdischen Organisationen, möglichst viele jüdische Flüchtlinge und Überlebende aus Europa nach Palästina zu bringen. Nach dem deutschen Völkermord an den europäischen Juden sahen mehr und mehr Juden die einzige Rettung in einem eigenen Staat. Am 14. Mai 1948 zogen die letzten Briten aus Palästina ab und Ben-Gurion erklärte noch am selben Tag die Unabhängigkeit Israels.
Dies ist das selbstverständliche Recht des jüdischen Volkes, wie jedes andere Volk, frei in seinem unabhängigen Staat zu leben. Und der Name ist Staat Israel.
Sofort gab es Krieg zwischen Israelis und Arabern. Nachum Goldmann, der spätere Präsident der zionistischen Weltorganisation, sah in dem Vorpreschen Ben-Gurions einen Fehler.
Das Unglück war, dass die Karriere Israels begann mit einem Krieg. Wie kann dieses Volk noch Energien erhalten, ein geistiges Zentrum zu werden, wenn es alles auf das Überleben alle Kräfte verwenden muss?
Israel siegte 1967 erneut über seine Nachbarn. Nach dem Sechstagekrieg kontrollierte Israel altes biblisches Land. Bethlehem und Jericho, aber auch die Altstadt von Jerusalem mit der Klagemauer. Die Versuchung wuchs, das biblische Land zu behalten. Der Zionismus wurde orthodox. Weg vom säkularen europäischen Staat, mehr und mehr hin zu einer religiösen Legitimierung. Ein Land, das zu seiner Verteidigung eine große Armee braucht. Theodor Herzl hatte sich sein Israel anders ausgemalt, erklärt Historiker Michael Brenner.
Er hatte selbst beschrieben, dass es eigentlich in einem zukünftigen jüdischen Staat keine Armee geben wird. Denn die arabische Bevölkerung würde ja sich glücklich schätzen über diese Art von Einwanderung. Das war natürlich eine sehr naive Vorstellung.
Israel führte drei Kriege um seine Existenz. Es gewann alle und seitdem setzte sich als Staatsdoktrin mehr und mehr durch, dass es keinen Frieden geben kann mit den Nachbarn.
Was geworden ist, und das ist eine Grundthese von mir, ist, dass das zionistische Israel mit dem Dauerkonflikt gelernt hat zu leben und hat das sogar verinnerlicht als Bestandteil seiner politischen Ordnung.
Und Herzl dafür vereinnahmt, beschreibt die Historikerin Tamar Amadal.
Er ist eine zentrale Figur als Visionär des jüdischen Staates, gerade weil ein Kompromiss mit den Palästinensern oder ein Frieden in der Region nicht zustande kam, könnte man sagen, dass man umso mehr auf einen Herzl beruft, der meint, wenigstens haben wir den jüdischen Staat und unsere, wenn Sie wollen, unsere Art Normalität erreicht.
Eine Normalität, die auf Konfrontation statt auf Ausgleich setzt. In diesem Sinne gibt es viele normale Staaten auf der Welt. Israel ist in diesem Punkt, so wie viele andere auch, nicht schlechter, aber auch nicht besser. Beim ersten Zionistenkongress 1897, da konnte man sich mit der Hatikva die Zukunft noch schön träumen. Für Theodor Herzl blieb Israel ein Traum. Er starb bereits 1904 an einer Lungenentzündung mit 44 Jahren. Er hinterließ eine psychisch kranke Frau und drei Kinder. Kurz vor seinem Tod gab Theodor Herzl, offensichtlich etwas argwöhnisch, seinen Anhängern noch einen letzten Ratschlag mit auf den Weg.
Machet keine Dummheiten, während ich tot bin.
Herzls Gebeine liegen heute in Jerusalem, auf dem nach ihm benannten Herzlberg. Wichtige zionistische Anführer wie Golda Meir und Levi Eschkol sind dort ebenfalls begraben. Aber Theodor Herzl, er liegt ganz oben an der Spitze des Hügels.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an Theodor Herzl, der am 2. Mai 1860 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.